Der Vormittag auf Radio Berlin 88.8, wieder heiß, um die 27 Grad in der Stadt. Und jetzt reden wir über Kapitalismus. Da kann man ja auch heiß diskutieren. Wenn Sie sich so hinterfragen, wie stehen Sie dazu und wie steht Ihr Umfeld so dazu? Ich glaube, bei vielen gehört so Kapitalismuskritik auch schon ein bisschen zum guten Ton. Also einige sind bestimmt auch davon überzeugt. Jetzt gibt's einen Mann, der vom Kapitalismus total überzeugt ist. Und das ist Dr. Zietelmann. Den habe ich Ihnen für heute eingeladen. Und seine These lautet, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo.
Guten Morgen.
Also die Verteidiger des Kapitalismus in den Reihen der geistig arbeitenden Menschen, das sind ziemlich wenige. Sie gehören dazu. Und Ihre Theorie, damit können wir vielleicht gleich mal starten. Ich finde es interessant, Sie sagen, Marxismus finden Intellektuelle so toll, denn Sie sind gefordert, den einfachen Menschen was zu erklären. Das heißt, Sie werden immer gebraucht und es ist so ein Konstrukt, das man immer durchdenken muss. Ich habe das gelesen, habe gedacht, keine Ahnung, ob es stimmt, aber es leuchtet mir irgendwie ein. Also mir hat es gefallen. Wie sind Sie drauf gekommen?
Naja, es ist halt die Frage, warum ein System, das so erfolgreich ist wie der Kapitalismus und so viel dazu beigetragen hat, Hunger und Armut zu beseitigen, warum das so ein schlechtes Image hat und besonders bei Intellektuellen. Und warum der Sozialismus irgendwo einen tollen Touch hat, hat man ja jetzt gesehen, diese 200 Jahre Geburtstag von Karl Marx, wo überall große Marx-Revival war. Eine Ideologie, die dazu geführt hat, dass 100 Millionen Menschen am wurden, wird aus meiner Meinung nach vollkommen absurd. Und da muss man natürlich erklären, wie kommt es dazu.
Ja. Antikapitalismus, wir kennen alle diesen Satz, Afrika ist so arm, weil wir so reich sind. Ihre These ist zum Beispiel, Afrika hat oft den falschen Weg gewählt, nämlich den sozialistischen und ist deshalb arm.
Die meisten Länder Afrikas haben irgendwie versucht, einen afrikanischen Weg des Sozialismus zu beschreiten. Ja, das hat nicht funktioniert. Dann hat man mit ganz, ganz viel Entwicklungshilfe versucht, Afrika zu helfen. Aber da gibt es eine Menge wissenschaftliche Forschung, die heute sogar bestätigen, dass die Entwicklungshilfe nicht nur nichts genützt hat, sondern mehr geschadet hat. Ja. Und da muss man eine Folgerung draus ziehen. Und die Folgerung, die heißt, Umverteilung halt nicht der richtige Weg ist, sondern es geht erstmal darum, Wohlstand zu erwirtschaften. Als Gegenbeispiel Asien, wenn man mal sagt, was ist da passiert. Ja, in China sind allein von 1981 bis heute ist die Armutsquote von 88% auf 2% zurückgegangen. Ja, warum? Weil die Chinesen dann Stück für Stück mehr Kapitalismus gewagt haben. Das heißt, weniger Staat, mehr Markt, mehr Privateigentum. Man hat immer mehr doch Staat zurückgedrängt und immer mehr Marktkräften Raum gelassen. Und in dem Maße ist der Wohlstand dann auch gestiegen. Und dieser Prozess, der ist natürlich noch lange nicht am Ende. China ist noch lang kein kapitalistisches Land, sondern es ist ein Mischsystem. Ja? Und ich glaube, China hat noch ein Riesenpotenzial, wenn es diesen Weg weitergehen wird. Das heißt, wenn der Staatsanteil zurückgedrängt wird und der Marktanteil erhöht wird.
China sagt ja auch von sich, wir werden da die Weltmacht Nummer 1 sein, ist extrem stark in Afrika und zwar nicht so sehr mit Entwicklungshilfe, sondern mit Ausbeutung von Bodenschätzen, setzt sich fest, also wird auch auf die Dauer da erfolgreich sein. Noch einen Satz zu Afrika. Ich habe eine Zahl gelesen, in den letzten 50 Jahren haben wir $1 Billion für Afrika gegeben. Damit hätte man ja eigentlich ganze Länder kaufen können.
Ja, also eine andere Zahl vielleicht noch, die ich gerade aktuell gelesen habe, die stammt sogar von der UN, dass jedes Jahr 158 Milliarden, die in Entwicklungshilfe gegeben werden, in der Korruption allein versinken. Wer in Afrika die Entwicklungshilfe wirklich vermissen würde, das wären die korrupten Despoten. Ja, die armen Menschen, die würden es gar nicht merken. Nee, das ist so ein Schuldkomplex. Irgendwo, das spricht ja auch dafür, was ich sage, Antikapitalismus ist eine Art Religion und in der Religion spielt Schuld und Sühne immer eine große Rolle. Und dann sagt man, ja, früher der Kolonialismus und wir haben das alles angerichtet. Ja. Aber die Wahrheit ist, jedes Land kann sich nur im Prinzip selbst den Karren aus dem Dreck ziehen. Und wie gesagt, das Gegenbeispiel Asien, die haben ja gar keine Entwicklungshilfe oder kaum Entwicklungshilfe bekommen und haben durch Implementierung von Kapitalismus tolle Erfolge jetzt erzielt. Und da könnten sich die Afrikaner eine Menge von abschauen, wobei man sagen muss, allein mit der Wirtschaft ist es nicht getan. Es gehört natürlich auch dazu, ein bestimmtes Arbeitsethos, Disziplin und Verständnis, was in Asien sehr ausgeprägt ist und wo man sicherlich die Frage stellen kann, ist das in Afrika überall im gleichen Maße ausgeprägt?
Wir verlassen jetzt Afrika, kommen nochmal hierher. Ich habe in Ihrem Buch ein bisschen, also geschmunzelt, fast gelacht. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber eine lustige These. So für Sie da draußen, ich versuche das mal zu skizzieren. Also der Intellektuelle, ein Professor vielleicht, der sehr viele Bücher gelesen hat, findet den Kapitalismus deshalb ungerecht, weil er sieht, dass ein Handwerksmeister finanziell erfolgreich ist, sehr viel Geld hat und denkt, das kann ja nicht gerecht sein, denn der ist ja nicht so gebildet wie ich. Ist es tatsächlich so schlicht?
Ja, es ist halt, sagen wir, der Intellektuelle hat ein eigenes Wertesystem. Wie gebildet ist jemand, hat jemand eine Promotion oder hat er habilitiert, und das bestimmt so die Rangfolge unter den Intellektuellen. Und dann stellt er sich natürlich vor, dass das auch entsprechend honoriert werden müsste, und in der Schule hat er auch schon Bestätigung bekommen, dass der, der sich besonders eloquent ausdrücken kann, dass der dann auch besonders gut dasteht. Und dann auf einmal im Wirtschaftsleben erfährt er, dass diese ganzen Faktoren gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern da gibt es auf einmal ganz andere Typen, Unternehmertypen, die vielleicht irgendwo gut sind im Verkauf, die haben auch Wissen, aber Wissen, was sie auf eine andere Weise sich angelernt haben. Learning by doing, man nennt es in der Wissenschaft implizites Wissen, auch im Bauchgefühl kommt es, ja. Und die haben dann auf einmal das schönere Haus, das schönere Auto, vielleicht auch die schönere Frau, ja. Und da sagt dann natürlich der habilitierte Professor, wie ungerecht ist die Welt, wenn der Markt zu solchen schlimmen Ergebnissen führt, wo der Schulnachbar früher, der in Deutsch immer eine 5 gehabt hat, ja, wenn der auf einmal an mir vorbeizieht.
Also es sind sicher nicht alle so, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute schon gibt, die das ein bisschen denken. Also wie gesagt, ich finde, hat das was Lustiges.
Ja, man muss halt noch eins dazu sagen, die Leute bestreiten natürlich immer, dass auch Neid eine Rolle spielt. Mhm. Ich habe gerade einen Haufen Bücher gelesen über Neidforschung. Es gibt eine wissenschaftliche Neidforschung. Mhm. Und da ist eine Haupterkenntnis die, dass Neid die am meisten geleugnete Emotion ist. Also kaum ein Mensch wird von sich sagen, ich bin neidisch. Ja? Weil wenn ich sage, ich bin neidisch, gebe ich ja zu, ich hätte gern was, was der andere hat. Und führt mich dann zu der Frage, warum habe ich es eigentlich nicht?
Verstehe.
Und das geht ganz tief an Selbstwertgefühl.
Deshalb bin ich auch nicht neidisch. Noch was zur Krise des Kapitalismus. Sie sind ein absoluter Kapitalismusverteidiger. Als die Bankenkrise kam und als wir diesen Börsencrash hatten, da kamen sehr viele auch gerade an den Universitäten und haben dann veröffentlicht, seht ihr, nach 89 ist es doch nicht nur das System zusammengebrochen, sondern der Kapitalismus jetzt auch. Sie widmen sich diesem Thema explizit in Ihrem Buch und sagen, das war keine Krise des Kapitalismus. Warum nicht?
Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, ja, weil der Ursprung lag ja in den USA in der Hauspreiskrise. Und da wiederum war der Ursprung, das waren zwei Stränge. Einmal, dass die Zentralbanken die Zinsen bis auf Null gesetzt haben. Das war wiederum eine Auswirkung der Dotcom-Blase. Ja. Und dadurch wurden ja praktisch die Hauspreise erst in diese schwindlerregenden Höhen getrieben. Und der andere Strang, den viele gar nicht wissen, war der, dass aus politischen Gründen der Gesetzgeber den Banken vorgeschrieben hat, um Minderheiten zu fördern, also dass mehr Schwarze oder Hispanics Eigentum bilden können, dass die Banken gezwungen wurden, denen Kredite zu geben, also Leuten, die überhaupt nicht kreditwürdig waren. Ja, das hat man dann Subprime-Kredite genannt. Und das war der ganze Auslöser, also politische Einflussnahmen der Zentralbanken, und daraus dann eine Krise des Kapitalismus zu machen oder zu sagen, wir hatten hier zu wenig Regulierung. Nee, wir hatten gerade zu viel Staatseinfluss, und genau das Gegenteil ist richtig. Nur wenn man die Diagnose schon falsch hat, dann ist die Therapie natürlich auch falsch. Und die Therapie heißt dann, wir brauchen noch mehr Staat. Und ich meine, was man gemacht hat. Die ganze Sache war letztlich eine Schuldenkrise, und jetzt sind die meisten Staaten noch verschuldeter als vorher, und man hat die Schuldenkrise mit noch mehr Schuldenaufnahme bekämpft, und das kann nicht gut gehen auf die Dauer.
Sie haben sich dann intensiv mit reichen Menschen befasst, also Sie haben mit denen geredet, das habe ich mir auch durchgelesen, und das sind wirklich Leute mit einem zig Millionen Vermögen, also nicht einfach jetzt nur jemand, der 1-2 Millionen hat, sondern Leute, die wirklich über Vermögen verfügen, haben versucht herauszufinden, was eint die, ich fasse das kurz zusammen, waren ein bisschen revolutionärmäßig im Schulunterricht, fühlten sich häufig unterfordert, haben schon im jugendlichen Alter Geld verdient. Der eine ist Legastheniker und kann bis heute nicht lesen und schreiben.
Ja, zumindest nicht so gut. Ja. Also der sagt, er lässt sich immer den ersten und letzten Satz, liest er durch von einem Brief, und wenn sie es dann nicht reimt, dann muss ihm die Sekretärin das vorlesen. Ja. Das ist ein Beispiel. Ja. Der hatte also auch nur einen Hauptschulabschluss gehabt und ein Vermögen, was so an die Milliarde geht. Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, waren Selfmade-Leute, die so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Selfmade-Vermögen gemacht hatten. Ja, und das war vertraulich, aber einer hat sich geoutet, weil der Spiegel darüber berichtet hat. Deswegen darf ich den Namen auch nennen. Das ist der Theo Müller, alles Müller oder was. Ja. Der hat mit 4 Leuten angefangen, hat heute 21.000 Mitarbeiter, 3 Milliarden Vermögen. Und der hat ein gutes Bild gebraucht, natürlich mit Kühen, weil das ist ja sein Ding. Er sagt, da ist so ein Weg, da läuft eine Kuhherde von 100 Kühen. Links ist ein Rasen, ganz saftig, grün. Und rechts ist ein Rasen, der ist schon fast abgegrast. Ja. Und nur noch, also wenige Grasbüschel. Und von den 100 Kühen gehen 99 natürlich nach links. Ja. Und eine Kuh geht nach rechts. Und natürlich links der Rasen ist ganz schnell abgegrast, ja, und rechts die Kuh, die hat noch weiter eine Menge zu essen, und er ist halt die Kuh, die nach rechts gegangen ist. Ja, und das ist also für viele Reiche wirklich wichtig, gegen den Strom schwimmen und nicht das machen, was alle machen. Ich selbst habe mein eigenes Geld in Berlin auch genau auf die Weise verdient. So.
Sie haben es mit Immobilien verdient?
Ja, ich habe zum Beispiel 2004 ein Mehrfamilienhaus in Neukölln gekauft, ja, für 1 Million, was ich jetzt für 4,2 Millionen verkauft habe wieder. Damals hat jeder gesagt, bist du verrückt in Neukölln. Die Deutsche Bank hat gesagt, eine ganz verrückte Idee, können wir nicht finanzieren. Ja. Aber das ist halt so, wenn man das macht, was alle machen, dann hat man am Schluss auch nur das, was alle haben. Und man muss schon dann auch mal den Mut haben, Dinge anders zu machen, den Eigenkopf zu gebrauchen und gegen den Strom zu schwimmen.
Lassen Sie uns bei dem Beispiel jetzt mal bleiben. So, das mit dem Haus in Neukölln verstehe ich, da drin wohnen jetzt aber ja Leute. Und jetzt hat es jemand anders gekauft, der hat natürlich mehr Geld bezahlt, will dieses Geld wieder reinhaben über die Erhöhung der Miete. Jetzt sind die, die drin sind und nicht gekauft haben, die sind natürlich jetzt die Leidtragenden. Welche Rolle spielen die in Ihrem Weltbild?
Also bei mir hat sich noch nie ein Mieter beschwert, dass ich ihn schlecht behandelt habe. Im Gegenteil, wenn da auch nur die kleinste Kleinigkeit zu machen ist, wird sofort immer gemacht. Auch die Mieterhöhung, die ich gemacht habe, in dem Zeitraum, die war nur moderat.
Das war, ich meine jetzt auch gar nicht Sie. Sie sind jetzt raus, so, jetzt ist der neue Eigentümer da, den wir gar nicht kennen. Der hat ja die 3 Millionen, die Sie verdient haben, hat der ja mehr bezahlt. Will die also wieder raus haben, das heißt, die Mieten werden höher. Die Leute, die in der Wohnung jetzt sitzen, sagen vermutlich, nö, hier ist Kapitalismus aber doof für mich.
Kann ich auch verstehen, aber der Grund für die Probleme, die wir haben, ist ja nicht, dass Häuser dann teuer weiterverkauft wird, sondern der Grund ist in einer Stadt wie in Berlin, dass einfach viel zu wenig gebaut wird. Ja, das ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Gucken Sie mal, im letzten Jahr haben wir einen Rückgang der Baugenehmigung um 19%. Und ich kenne ja die ganzen Projektentwickler, Investoren, die werden tatsächlich von der Politik und in den Ämtern wie Feinde behandelt. Ja, die wollen ja bauen, die verdienen ja ihr Geld mit Bauen. Die würden liebend gern mehr bauen, und mehr bauen ist das, was wir brauchen. Aber sie werden wie Feinde behandelt, ja. Und ich kenne dann ein Beispiel von einem Freund von mir, der macht eine Projektentwicklung in Kreuzberg. Schon seit Jahren tut man dem da Stein in den Weg legen und kann die ganze Zeit nicht gebaut werden, ja. Und das ist der eigentliche Grund, weil ich meine, es ziehen halt sehr viele Menschen nach Berlin, und da ist eigentlich nur logisch, dass man mehr bauen muss. Und dann entspannt sich auch der Markt, und dann werden solche hohen Preise, wie sie jetzt im Moment sind, auch gar nicht möglich.
Ich fand es super, dass Sie da waren. Ich bin sicher, ganz viele auch in den Büros und so haben jetzt ein bisschen was zu diskutieren, vielleicht auch zu streiten. Und das finde ich gut, dass wir das mal machen. War toll, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank. Ja.